Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. So viel verkehrt. Wer bumst wen, wann und warum? Jodie Foster ist die Dorfhure, der die Gurke ohne Gleitmittel hinten reinschiebt. Kommst du dir doch vor, wie total verarscht mit diesen 150 Millionen, die dieser Kack hier wahrscheinlich gekostet hat, bis der Fall halt einfach so dumm geschrieben ist. Diese Staffel ist Schrott.
Liebe Welt da draußen, wir sind's wieder, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Leipzig-Umgebung und ganz Deutschland mit mir am Start heute in dieser Folge, in der es um eine hochgelobte Serie geht, die lange gebraucht hat, um ihre vierte Staffel rauszubringen, ist Berg!
Was?
Was bin ich?
Ich bin hier?
Das war ein verschachtelter Satz. Mensch, kannst du mir nicht folgen? Nein. Hab ich zu schnell geredet?
Ja, du warst dieser Osterhase auf Speed. Von dem.
Das haben wir eine Folge vorher schon geklärt.
Nein, Mo, jetzt sei ruhig. Sonst kriegst du, wenn du nicht aufhörst zu sticheln in die Richtung, kriegst du nonstop jede Rom-Com, die ich gucke, um die Ohren geschmissen. Das verspreche ich dir,
das
mein
macht,
Freund.
Das ist keine Drohung.
Oh, hier ist schon eine Energie im Raum. Das ist
scheiße.
Ja. Das ist eine ganz tolle Energie, die wir nutzen sollten für unsere Diskussion, die gleich kommt. Denn da wird was aufeinander clashen, bin ich mir ganz sicher. Erstmal nochmal, Berg, begrüß doch mal normal hier, ohne das Geplänkel.
Also herzlich willkommen. Wir machen jetzt eine Folge zu viert. Das freut mich sehr, weil das ist immer geil, wenn wir zu viert über was reden. Und noch besser ist es, wenn wir wirklich alle vier über ein was konzentriert sprechen, was alle gesehen haben. Und wenn es dabei noch unterschiedliche Meinungen gibt, wie heute, es gibt Lager, so viel kann ich verraten im Vorfeld, dann wird es richtig
Lager,
cool.
Lager,
und wir
Lager,
besprechen,
Lager.
Genau. Und wir besprechen nämlich auch einen Beitrag von meiner Most Wanted List für dieses Jahr. Wir sprechen nämlich über True Detective Staffel 4 mit dem Beititel Night Country. Und der Mo wollte uns gerne verraten, worum es da geht. Nee, machen wir nicht. Ich nehme ihm das ab, weil aus bekannten Gründen müssen wir das auf mich verlegen, weil bei Mo könnte es parteiisch rüberkommen. Also, vierte Staffel Night Country spielt in der fiktiven Kleinstadt Ennis im nördlichen Alaska, wo kurz vor Weihnachten die Polarnacht Einzug hält und 8 Männer der arktischen Forschungsstation Tsalal zunächst spurlos verschwinden. Diese Welt aus Eis und Schnee, kontinuierlicher Dunkelheit und bitterer Kälte scheint vielen Menschen dort, die größtenteils für ein Bergbauunternehmen und dessen Zulieferer arbeiten, erheblich zuzusetzen. Ja, wir haben also diese
einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, Berg. Krass,
ja, ne? Ja, echt,
einfach Wahnsinn.
Also, ohne Teleprompter, ohne vorher was aufzuschreiben, Wahnsinn.
Ja, klang gar nicht vorgelesen.
Kannst du hinten auf das Blu-ray, ne?
Kann aber manchmal funktioniert das ganz gut. Und wie es bei True Detective natürlich üblich ist, haben wir meistens, nicht immer, aber meistens sind es zwei Ermittler, die irgendwo im Zentrum stehen. Und eine davon ist gespielt von Jodie Foster, die spielt Liz Danvers, die also schon wahnsinnig lange dort irgendwo rumhängt, quasi dorthin zwangsversetzt worden ist und dann zur Direktorin der Polizeistation ernannt worden ist. So, wir erfahren dann auch irgendwie ein bisschen aus Strafe, weil sie auch eine sehr, sehr schwierige Person ist, die auch nicht so als Vorgesetzte sonderlich beliebt ist, aber trotzdem tief im Inneren irgendwie ein gutes Herz hat und eben auch eine wahnsinnig gute Detektivin ist, kann man nicht anders sagen. Und so ein bisschen als ja ungestümer Sidekick wird ihr an die Seite gestellt Evangeline Navarro, gespielt von Kaylee Rice, die als Indigene dort fungiert, denn wir haben es hier, da das in Alaska dort wirklich am äußersten Zipfel der Zivilisation spielt, ganz viel mit indigener Bevölkerung zu tun. Das ist also auch ein integraler Bestandteil der Story, dass diese Schicht, diese Gesellschaftsschicht dort der Indigenen halt auch eine große Rolle spielt, dass die um Aufmerksamkeit, um Relevanz in diesen abgeschiedenen Teil der Gesellschaft irgendwo kämpfen und gesehen und gehört werden wollen und auch in diesem Milieu schon Sachen stattgefunden haben, Morde, Intrigen, alles drum und dran. Das wird hier alles mit reingebaut. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr volle Staffel, was die Themen angeht. Und das ist auch die erste Staffel von True Detective, wo es sehr, sehr viel Mystery gibt. Das muss man halt wirklich dazu sagen. Das unterscheidet diese Staffel deutlich von den drei anderen, dass hier der Ton und die Mystik und auch das nicht so erklärbare, fernab der nüchternen Detektivarbeit auf der Realität, so ein bisschen schon davon weggeht. Also deutlich mehr als die anderen. Wie wollen wir uns dem Ganzen nähern? Sandro hat noch nichts gesagt bis jetzt. Lass mal irgendwas dazu da. So dein erster Eindruck, wie bist du rangegangen? Hast du den Rest gesehen der Staffeln?
Ja, also ich liebe, und ich denke, da spreche ich für uns alle, True Detective Staffel 1, Meisterwerk und Revolution für die Serienwelt an sich. Ne? Die hat einfach sehr viel gemacht und sehr viel hinterlassen und habe ich auch nicht nur einmal geschaut. Die zweite Staffel ist auch gut. Hat natürlich ein bisschen zu kämpfen mit dem herausragenden Vorgänger, aber ist einfach so anders, dass er halt auch wieder gut war. Die dritte Staffel habe ich ja letztes Jahr erst nachgeholt, habe ich ja gesagt, warum auch immer. Ich glaube, das war irgendwie, die war dann nicht verfügbar für mich und dann fand ich auch sehr gut, wirklich richtig toll. Dementsprechend war meine Erwartungshaltung gigantisch. Das muss man ja einfach so sagen. Also einfach nur drei geile Staffeln rausgeballert, die unterschiedlicher, aber auch gleichzeitig ähnlicher nicht sein könnten. Das ist es ja immer. Ne? Du hast das altbewährte Prinzip von True Detective, dieses psychologische. Es geht ja immer weniger um den Fall, sondern vielmehr um die Ermittler und was dieser Fall mit denen macht. Und dann hast du dieses Setting. Das ist halt, ey, ich liebe The Thing, 30 Days of Night, letztes Jahr zum ersten Mal gesehen für unser Vampir-Special. Mega, hat mega Eindruck hinterlassen. Das ist das in Kombination, also wirklich, muss ich sagen, bin ich mit einer sehr, sehr ungesunden Erwartungshaltung rangegangen und wurde ziemlich enttäuscht. Weil genau das ist nämlich das Problem. Für sich genommen, glaube ich, ist das gar keine schlechte Staffel, Serie, was auch immer. Also keine schlechte Staffel für eine andere Serie. Aber für mich ist das so eine schlechte True Detective Serie, weil die auch völlig das, was ich von True Detective möchte, also, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, dass sie das, wir sind ja noch nicht im Spoiler, dass sie das missachtet, aber es vergisst, also die Serie vergisst, glaube ich, irgendwie das, was für was True Detective steht, und das finde ich sehr schade. Und deswegen muss ich sagen, ja, enttäuscht. Leider.
Steven.
Ja.
Du bist der Letzte von uns dreien, der es gesehen hat, und ja, hat es natürlich auch all unsere Eindrücke schon so auf dem Tisch. Was es natürlich nochmal für dich zu einer ganz anderen Herangehensweise, glaube ich, gemacht hat. Also es war bestimmt, in dir haben bestimmt mehrere Kämpfe getobt.
Ja, ich versuche generell da dann trotzdem so neutral, wie es noch geht, irgendwie ranzugehen. Erstmal als Vorgeplänkel bei mir. Ich kenne nur die erste Staffel und das ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich die gesehen habe. Die fand ich natürlich, wie Sandro das gesagt hatte, großartig. Weiß noch, dass die halt auch mit dem Okkulten gespielt hat. Bei weitem nicht so mysteriös daherkommt wie diese Staffel. Und habe die zweite und dritte Staffel nicht geschaut, weil ich immer das Gefühl hatte, von allem, was ich so gehört habe, dass die einfach mit der ersten Staffel nicht mithalten konnte, und dann war irgendwie das Interesse nicht so groß. Bei der Staffel hier fand ich halt einfach das Setting, genau wie Sandro, auch extrem geil, und ich glaube, der Abstand zu der ersten Staffel hat mir dahingehend ganz gut getan, dass ich das gar nicht mehr so sehr in Vergleich setze, und deshalb hat mich von Anfang an das Setting, die Stimmung, also das Setting ist geil, es ist halt ein Ort, an dem ich ums Verrecken niemals sein wollte. Vielleicht als Adventure-Tourist, aber niemals dort zu leben. Also wirklich, das ist ja wirklich das Trostloseste, was man sich vorstellen kann. Aber für diese Serie als Setting fand ich das großartig. Und mich hat die von Anfang an absolut gefangen genommen, weil ich diesen Mystery-Aspekt total geil fand. Und die Serie damit extremst spielt und das für mich dann hinten raus trotzdem so plausibel zu Ende bringt, dass ich sage, das ergibt in sich alles irgendwo Sinn, auch wenn nicht alles komplett geklärt wird und manche Sachen einfach so gelassen werden, ohne dass sie erklärt werden. Also ich fand's gut, ich fand's schauspielerisch gut. Ich fand auch gut, mit was die Hauptcharaktere zu kämpfen hatten. Das ist ja auch immer einer der Aspekte, die ja bei True Detectives eine Rolle gespielt haben. Und von daher, hier so als Einstieg, ich bin auf der guten Seite sozusagen, auf der positiven und sag, das war eine richtig starke Staffel.
Ja. Bevor Mo seine paar Gedanken dazu raushaut, kann ich das Ganze irgendwie witzig verknüpfen, denn kurz bevor ich angefangen habe, die vierte Staffel zu schauen, habe ich sowohl euer Oderbruch-Special gehört, als auch dein Talk, Mo, mit Adolfo Kolmerer. Liebe Grüße nochmal an der Stelle, hat mir super gefallen. Total sympathischer Dude, muss unbedingt nochmal wiederkommen, ich muss auch mal mit denen quatschen. und ich war da so drin, denn, kommt ja nicht von ungefähr, man muss sich als Oderbruch schon mal an Vergleiche mit True Detective anhören, weil es so vom Vibes her total ähnlich ist auch. Und weil sich diese Vergleiche einfach irgendwo anbieten. Man muss immer irgendwas vergleichen. Und das hatte ich im Hinterkopf total frisch, als ich die vierte Staffel True Detective geschaut habe. Und es gab einen Satz, den Adolfo gesagt hat, ja, wir mussten hier halt immer Entscheidungen treffen bei Oderbruch, wo die Kohle hingeht, weil wir haben nur ein begrenztes Budget. Und er hat halt gesagt, das hast du halt bei True Detective in dem Maße nicht, weil da ist einfach die Kohle da. Da fließen in eine Folge Millionen. So, und das siehst du halt extrem. Also der Production Value von der ganzen, vom Setting, vom Look, vom Vibe, vom Schnitt ist bei True Detective Staffel 4 halt total krass. Also das ist teilweise so geil und zieht dich in diese Welt so rein, weil keiner von uns weiß, wie das da ist. Keiner kennt das. So ein Ort, wo es immer dunkel ist, immer kalt ist, wo nichts wächst, wo es keine Hoffnung, keine Perspektive gibt, dort gibt es keine Farben, dort ist nichts bunt, das ist alles nur wirklich abgefuckt und trostlos, dazu noch unglaublich arm, also gerade so diese Gesellschaftsschicht der Indigenen, die dort wirklich für einen Hungerlohn irgendwie gezwungen wird, gegen ihren Willen und gegen dem, was irgendwie ihr Volk und ihr Glaube sagt, halt dort arbeiten zu müssen in irgendeinem ekligen Arbeitgeber dort in der Region. Das ist alles eine Welt, die kennen wir nicht, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, und Steven hat es schön gesagt, ich kenne es jetzt irgendwie ein bisschen mehr als vorher und ich will das auf gar keinen Fall. Also dort will wirklich niemand hin. Und ich finde, das hat diese Serie unglaublich geil geschafft, diese Staffel. Also das mochte ich extrem und das hat mich genau wie Steven total in den Bann gezogen.
Imaginärer Ball zu Mo.
Ja, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so viel verkehrt. Wir machen ja einen Herren-Spoiler-Teil, weil den lasse ich mir nicht nehmen.
Ja, ich würde auch sagen, am besten du sagst kurz eine Einschätzung, dann springen wir direkt rein, ja, weil ich kann halt auch sonst schlecht also kritisieren. Was.
Okay, kurze Einschätzung. Ich war sehr hooked. Ich bin kein bisschen vorbelastet. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Ich habe Staffel 2 und 3 nie gesehen, aus Gründen. Es war halt immer irgendwie, ach, die sind dann doch nicht so geil und dann sind es doch so irgendwie 8-9 Stunden, die man damit verbringt. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Mahershala Ali, deswegen so. Ich werde es auf jeden Fall mal nachholen, weil viele ja sagen, ha, du, wenn du Staffel 2 gesehen hast, dann ist 4 nicht so schlimm. Andere sagen, jetzt hast du 4 durchlitten, dagegen ist 2 ein Meisterwerk. Also insofern, das lasse ich mir nicht nehmen, das gucke ich mir nochmal an. Ich war super hooked, weil das, wo es spielt, finde ich geil. Dieses Dunkle im Eis finde ich geil. Ich bin auch ein Riesenfan von eben den Horrorfilmen, die Sandro vorhin erwähnt hat und sowas. Und sowas habe ich mir dann schon erhofft. Und in der ersten Folge auch gekriegt. Also ich meine, das war mehr Akte X als die ganze Staffel 10 von Akte X. Das war halt richtig geil. Und dieser eine Moment, der Schrei im Grunde am Ende der Folge oder sowas, da saß ich dann, habe mir gedacht, ja, alles klar, wenn ihr jetzt weitermacht, dann geht das los. Folge 2, Minute 1, ab da geht's den Bach runter. Und es wird so, so schlimm, dass ich nicht verstehen kann, warum auch nur irgendwer da draußen denkt, das ist eine gute Serie. Es ist mir wirklich, ich habe lange nichts mehr gesehen, wo ich so hart mangelnde Kreativität rausgefiltert bekommen habe, nonstop. Ich weiß, dass es ein Game ist mittlerweile, unlikable Characters zu haben und so. Das ist ja auch alles nice, aber die einzigen Leute, die ich sehen wollte auf dem Bildschirm, waren die, der eine Typ, der die Kneipe betreibt, den fand ich gut. Der hat als einziger auch wirklich glaubhaft gespielt. Alle anderen können gar nicht mehr glaubhaft spielen, weil ihre Rollen so dumm geschrieben sind, dass nichts Sinn macht. In dieser ganzen Staffel macht nichts Sinn. Und ja, das muss jetzt hier reichen. Auch gerade, was du gerade gesagt hast, dass man jetzt so ein bisschen fühlt, wie die Inuit erleben und nee, weil es überhaupt gar keine Rolle spielt. Das ist totaler Humbug. Das hättest du ja alles durchtauschen können gegen irgendwas. Das können doch alles Müllmänner sein, die schlecht behandelt werden oder es hätte doch alles. Es wird einem ja schnell vorgeworfen. Oh, der Dude, der mochte das nicht, weil der mag keine Frauen. Das ist natürlich ganz, ganz grober Unfug. Nur weil das eine Frau geschrieben hat und die Hauptcharaktere alle Frauen sind oder sowas. Deswegen ist das nicht schlecht. Das ist schlecht, weil es dumm geschrieben ist. Also wenn ich einer Frau dann die Schuld gebe, dann der Frau, die das geschrieben hat. Ja, meinetwegen. Das hätte ein Mann aber genauso gut verzapfen können. Dafür wird ja immer Staffel 2 angeführt. Also insofern ist das auch nicht so richtig fair.
Bevor ihr drauf eingeht, ihr Pro-Gamer, ich wollte nur kurz sagen, mir ging es genauso. Am Ende der ersten Folge saß ich da so, das wird auf meiner besten Liste des Jahres landen. Der Schrei hat mich so, ich gedacht, und dann wirkt das noch so lynchig, Twin Peaksig, so abgefahren mit der Omi im Schuppen. Und da habe ich gedacht, das ist geil, das ist der Hammer. Und vielleicht ist ja so ein bisschen Lovecraft noch mit am Start. Aber es war eher GZSZ dann.
Die Omi im Schuppen.
Die also. Die hätte mich voll an, die hätte bloß noch so einen Holzscheit halten müssen, Mo.
Sagen wir's. Also wir müssen ja mal festhalten, das Einzige, was jetzt gerade keinen Sinn ergeben hat, im Gegensatz zu dem, was Mo gerade gesagt hat, ist das Mo's Review. Also das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil ich da gar nichts, also wirklich, ich kann es halt absolut gar nicht nachvollziehen. Vor allem, weil ich ja auch die Nachricht gelesen habe. Ich habe ja die zweite Folge noch gar nicht gesehen gehabt, als du geschrieben hast, ab Folge 2, Minute 1 geht's bergab. Und dann dachte ich, na, jetzt bin ich auch mal gespannt, was da jetzt passiert. Und dann dachte ich, okay, jetzt läuft die Folge schon 10 Minuten. Immer noch geil.
Ja gut, da hast du es vielleicht weiter. Ein bisschen arg wörtlich genommen. Es ist halt so, dass ab da der Drop zu allem, was dann kommt und wo es nachher hinführt, so hart ist, dass der halt da gestartet ist. Weil das Ende von Folge 1 ist brillant.
Also ich kann das alles nicht so richtig fühlen. Wir müssen dem vielleicht mal im Spoiler-Teil jetzt ein bisschen auf den Grund gehen. Vielleicht kann ich das ja ein bisschen mehr nachvollziehen. Denn das Einzige, was ich tatsächlich dir zugestehen muss, ist, also mögen kann man den Hauptcharakter von Jodie Foster bis zur letzten Folge sehr wenig. Das gebe ich dir.
Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, wir gehen jetzt mal rüber in so einen Spoiler-Teil. Ihr da draußen. Es gibt wirklich 1000 Herangehensweisen an diese Staffel. Wenn ihr sagt, Staffel 1 habe ich gesehen und ist somit das Geilste im Kriminalbereich, was es gibt, mal gucken, ob die jetzt daran rankommt, dann ist das der falsche Trigger, das ist der falsche Anker. Also das muss man wirklich ein bisschen unabhängig voneinander alles sehen. Und ich bin aber zum Beispiel auch jemand, ich finde Staffel 2 und 3 fand ich beide geil. Also ich habe auch damals schon nicht verstanden, warum die zweite so gescholten wurde. Überhaupt nicht. Nur weil sie nicht wie Staffel 1 ist. Aber ich will auch nicht jedes Mal den gleichen Quark sehen. Von daher finde ich es gut, dass sie trotzdem immer wieder versuchen, auch wenn nicht alles davon absolut geschliffen bis zum Ende geil ist, sich trotzdem immer wieder herausfordern, was Neues in diesem Setting zu machen. Ich habe natürlich auch alles, was ihr dazu gesagt habt, irgendwie in mich aufgesogen. Und kann viele Sachen schon verstehen, warum ihr die so negativ seht. Ich kann das schon, aber mich hat das nicht so doll gestört, weil, und das betone ich jetzt einfach nochmal, das, was ich herausgestellt habe, dieses Setting und dieser Look und diese Mystik, die da schwingt und so, es hat mich alles so unglaublich gefesselt, dass mich diese offensichtlichen Sachen halt gar nicht so gestört haben. Spoiler-Teil beginnt, würde ich sagen.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Wir sind also einfach mal zuerst bei den Figuren. Ja, viele Figuren, also es sind zu viele Figuren, finde ich. Also klar, das ist ein bisschen überladen und nicht jede Figur hat irgendwie einen guten Arc. Also das hätte man, glaube ich, straffen können. Ich finde zum Beispiel den jungen Polizisten, den finde ich auch ganz schwierig. Der da so unter die hin und her gerissen ist zwischen seinem Vater, der auch ganz komisch ist als Figur, und zwischen Jodie Foster, die wirklich schwierig ist. Ich finde aber, die ist auf eine Art und Weise schwierig, damit kann ich schon wieder was anfangen. Einfach insofern, dass du dir jedes Mal denkst, boah, mit der willst du halt wirklich nicht zusammenarbeiten. Also da hat es irgendwie schon das gemacht, was es, glaube ich, auch soll. Was ich halt viel, viel komplizierter finde, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich wirklich immer wieder das Gefühl hatte, hier ist irgendwas komisch. Ich kann es nicht benennen, genau was komisch ist, aber wenn ich nicht so wohlwollend wäre, würde ich es an der Stelle auch dorthin abbiegen, wo ich es komplett zerreiße. Und ich war aber wohlwollend und bin immer in das Positive abgebogen. Und deswegen habe ich diese Spirale nach unten wie ihr nicht so gefühlt. Ich kann aber verstehen, wenn man an der ersten Stelle, wo man sich denkt, hä, das ist jetzt komisch, ist nicht nur komisch, ist voll scheiße. Und wenn du das an jeder Abzweigung machst, dann kommst du irgendwann immer bei Scheiße raus. Und ich habe halt einfach immer die positiveren Abzweigungen genommen, weil es mich insgesamt halt einfach total gefesselt hat.
Und hast du da mal ein Beispiel, wo du denkst, dass wir wegen der Scheiße falsch abgebogen sind und du eben nicht?
Alles, was die Logik des Falls betrifft. Also ich finde schon, dass der Fall ist schon doof.
Also als sie am Ende in ein Loch reingehen, als sie am Ende in das Loch reinklettern, das war, fand ich so an den Haaren herbeigezogen. Das ist Dungeons and Dragons Niveau.
Genau.
Du musst eine Quest erfüllen.
Das meinte ich. Also das, was sie da ermitteln, ist wirklich alles Käse. Das gebe ich dir. Und da werden auch so viele Sachen gelegt. Also gerade auch, dass dieser Typ da diesen Wohnwagen hatte, wo der immer da mit der abgehangen hat und den dann mit irgendwelchen Zeug vollgeklatscht hat, mit Fotos, mit irgendwelchen Zeug und zugemüllt und dieses Beweis-Eldorado da aufgebaut hat, das macht alles wirklich gar keinen Sinn. Das ist wirklich so seltsam, das würde sich nie jemand so verhalten, das fand ich schon alles nicht nachvollziehbar.
Ganz kurz zwei Dinge, weil sie, glaube ich, darauf noch einzahlen, was du gerade gesagt hast. Also wir können jetzt sagen, der Leichenberg mit dem einbrüllenden Typ da, wo sie sich dann fragen, ob da einer fehlt und sowas. Also dieses Momentum nicht zu nehmen und daraus was Geiles zu machen, ist schon mal sträflich, weil die liegen dann einfach 3 Folgen lang in der Eishalle und werden warm geföhnt. Und ich denke mir so, ach Leute, zeigt mir das doch nicht. Das ganze Gruselige ist weg. Das ist ja schon fast Humor. Dann macht's wirklich auf einer anderen Ebene. Aber das ist irgendwie nicht mehr cool, weil da kommt ja Hinz und Kunz rein und guckt sich diesen Leichenberg an. Also sorry, nee. Und was ich eigentlich doof finde, ist, dass ich finde das richtig geil, wie Jodie Fosters Figur in der Grundlage geschrieben ist. Aber sie macht, ich finde es nicht doof, dass sie so bleibt ich finde es nicht doof, wie sie sich verhält oder so, sondern ich finde es doof, dass sie so bleibt. Also eigentlich symptomatisch auch für die ganze Serie, es gibt keine Figur, die einen Character-Arc hat. Du gehst aus der Serie raus, wie du reingekommen bist. Und ich finde, bei True Detective, und ich weiß, nicht vergleichen und so, ich sehe das ja genauso, jede Staffel ist anders, aber trotzdem, ich erwarte von einer Serie, wo True Detective draufsteht, dass die Figuren am Ende zerstört sind. Und Jodie Foster ist einfach jetzt, dann habe ich meine Tochter, nehme ich sie halt mal wieder mehr in den Arm. Aber dieses Mysterium macht ja gar nichts mit den Figuren oder mit diesem Ort. Also, und deswegen eben auch nicht mit mir.
Also, mir geht's ja, ich habe nichts dagegen, dass sie eine Zicke ist, das kann sie sein, aber die sind ja alle so. Und gut, dann muss ich das hinnehmen, dass alle, wenn sie da
Roadhouse.
Ja, dann sind die halt alle so. Dann gibt's halt wirklich tatsächlich keine Charakterentwicklung. Und was mich dann halt am meisten nervt, ist, dass dir vorgegaukelt wird, wir erzählen dir hier ganz viel Charakter. Weil das Ding ist ja voll geschissen mit unnötigen Sideplots. Wer bumst wen, wann und warum? Jodie Foster ist die Dorfhure, die es mit jedem schon mal irgendwie hatte. Dann haben sie alle ganz schwer einen an der Marmel und es ist total legitim, dass die Leute aufs Eis gehen, was nichts anderes ist, als dann halt sich umzubringen. Das wird dann sogar noch zelebriert, wo ich mir auch denke, warum erzählt ihr mir das? Weil die Charaktere, die das richtig hart durchleiden, die haben für die Geschichte gar nichts zu sagen. Und wenn jetzt mein einziger Kritikpunkt ist tatsächlich, dass der Fall halt einfach so dumm geschrieben ist, dass es keinen Sinn macht, so viele Folgen darüber zu machen. wenn ich da halt anders abgebogen bin als Berg, dann kann ich natürlich verstehen, dass ich es scheiße fand und er fand es gut. Weil wenn ihm das alles egal ist, dann kann ich mich natürlich darüber echauffieren, dass wir diesen Leichenberg sehen und ab da nichts mehr ist, wie es vorher war. Ab da wird nur noch falsch gehandelt.
Also ich gebe auch nicht zu.
Ein einziger Cent dieser Polizeiarbeit, wenn wir das überhaupt so nennen können, kann stimmen, würde stimmen, geht. Noch viel lächerlicher ist halt tatsächlich, und das ist so, dass dir im Nachgang irgendwie die Gurke ohne Gleitmittel hinten reinschiebt, ist halt wirklich, wie sie dir am Ende erzählen, wie das alles passiert ist. Da kommst du dir doch vor wie total verarscht. Die sagen dir einfach, ja, hast du schön hier 90 Minuten diese finale Folge geguckt, weil wir dir gesagt haben, du wirst dir das angucken, weil du niemals glaubst, wie dumm wir das enden lassen. Das ist doch wirklich eine Verhohnepiepelung. Und wenn ich dann denke wieder, wie viele schöne Serien nicht gemacht wurden mit diesen 150 Millionen, die dieser Kack hier wahrscheinlich gekostet hat oder sowas, dann blute ich und das kann ich so einer Serie nicht verzeihen. Diese Staffel ist Schrott.
Ganz so hart würde ich es nicht ausdrücken. Bei mir kam diese Akzeptanz, die du gerade angesprochen hast, dass mir das egal ist, in Anführungsstrichen, die kam auch ein kleines bisschen aus der Hoffnung genährt, dass ich bis zur vorletzten Folge gedacht habe oder wissen wollte, wie kriegt ihr die Kurve? Wo führt das hin? Und ist das, was am Ende ist, cool? Und dann kommt die Auflösung und dann dachte ich mir, ist jetzt arg ernüchternd. Also es war wirklich so der ernüchterndste Moment der ganzen Serie, dass ich mir gedacht habe, ich habe echt wirklich lange euch die Geduld und die Hoffnung gegeben, dass ihr das irgendwie cool zusammensetzt und es passiert halt gar nicht, also unspektakulärer könnte es auch gar nicht sein. Hinten raus, wenn ich so ein bisschen länger drüber nachdenke, finde ich diesen Grundgedanken, dieses, ich nenne es jetzt mal das Mord im Orient Express Ende, finde ich grundsätzlich gar nicht verkehrt. Aber wie man den Bogen vom Anfang und dem Aufbau mit der Mystik dorthin geschlagen hat, finde ich auch sehr schwierig.
Steven, wie fandst du das Ende? Du bist ja der Sucker für gute Enden. Da musst du doch eigentlich, also bei dem Ende musst du doch eigentlich komplett devastated jetzt sein.
Ich muss jetzt erstmal versuchen zu verarbeiten, was jetzt alles gesagt wurde und das jetzt hier in mein Fazit einbetten. Also erstmal, ich ruder zumindest mal ein kleines Stück zurück. Also vieles, was Mo gesagt hat, kann ich so auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ich hätte gar nicht genau gewusst, wie ich beschreiben soll, warum ich die Serie so gut fand, bis ich gehört habe, was Berg halt erzählt hat. Weil ich anscheinend exakt den gleichen Weg genommen habe. Also immer dann, wo ihr wahrscheinlich gedacht habt, ach, das kann doch jetzt nicht sein, dass das so passiert, war ich einfach so fasziniert von dem Setting und von allem drumherum, dass mich das selten gestört hat. Also ich habe zum Beispiel bei diesem Wohnwagen, ne, wo Berg jetzt so schön gesagt hat, da hat jemand hier so ein richtiges Beweis-Eldorado aufgebaut. Da habe ich mich nur kurz gefragt, okay, wie lang steht er da? Und da ist noch nie jemand reingegangen, den hat noch nie jemand bemerkt, da hat er noch keiner eine Idee, sich den mal anzuschauen. Also so eine Sachen hatte ich auch schon und die Gedanken sind mir auch gekommen und da habe ich einfach gesagt, oh, ist mir eigentlich egal. Ich finde es einfach, ist einfach ein geiles Feeling und macht mal weiter. Beim Ende dachte ich so, ich fand es irgendwie okay, es hat mich halt nicht geflasht. So. Es war halt schon ernüchternd, wenn ich es jetzt mal versuche, ganz objektiv zu betrachten. Aber es war für mich jetzt nicht ein absolutes Vollfiasko.
Ich finde halt auch, dass... Ich musste ins Wort fallen. Wir sind ja im Spoiler-Part, also vielleicht sollten wir auch mal über das Ende dann auch reden. Also vielleicht meinen wir gar nicht das Gleiche alle. Also was war für dich nicht das Vollfiasko?
Na, also ich vermute, dass ihr jetzt die ganze Zeit von dem Mord im Orient Express Teil redet. Das heißt, wo zum Schluss die indigene weibliche Bevölkerung dort nochmal aufgesucht wird und die dann in Gänze ihren Plan offenlegen, wie sie es gemacht haben und dass sie dahinter stecken und das halt vorher halt überhaupt nicht, für mich habe ich jetzt nicht eine Sekunde irgendwie dran gedacht und fand das jetzt erstmal ganz neckisch. Es hat natürlich den Mystery-Part überhaupt nicht bedient. Und dementsprechend so ein bisschen von der Gesamtstimmung dadurch genommen. Aber im Großen und Ganzen fand ich das jetzt nicht so ganz schlecht. Ich muss auch sagen, das, was Mo vorhin gesagt hat, dass zum Beispiel, dass jetzt auch irgendwelche Müllmänner hätten sein können, da sage ich, nee, hätten es nicht, weil die haben halt nicht den spirituellen und religiösen Hintergrund, der ja hier auch eine große Rolle mitgespielt hat.
Das ist doch Quatsch.
Das wird, finde ich, aber auch. Da wird doch, da wird doch an, die ganze, doch, die ganze Serie hindurch wird mit den spirituellen Ansätzen der indigenen Bevölkerung gespielt. Ja, aber das
hat mit dem Fall nichts zu tun.
Ja, aber mit der Stimmung.
Ja, aber mir geht's doch nicht, ich habe doch nichts gegen die Stimmung, habe ich doch schon gesagt. Ich habe mit dem Fall das Problem. Die verblüffende Wahl am Ende uns zu erzählen, dass ein paar Putzfrauen mit meinetwegen indigenem Hintergrund einfach eines Tages beschlossen haben, wir gehen jetzt in diese Station, haben Gewehre und wissen genau, was wir tun müssen, wie Profikiller, dass wir nicht auf Kameras sind und dass hinterher kein Mensch weiß, dass wir es waren. Wir jagen die Wissenschaftler nackt aufs Eis, weil wir wissen, dass die Geister sie dann holen und alle verrückt werden lassen. Und das haben wir ja gesehen, der Eisberg, die Halbtoten, die im, so wird uns das ja erzählt, im Delirium waren, übereinander krabbeln und deswegen so verzerrte Gesichter haben, zum Teil keine Augen mehr etc. oder sowas. Dieses Mysterium erklärt sich dadurch, dass halt die Putzfrauen gesagt haben, wir bringen die jetzt um, denn wir haben rausgefunden, dass sie eine von uns getötet hat. Und warum die das rausgefunden haben und warum die getötet wurde und was diese bescheuerten Idioten von Wissenschaftlern da tun, was alles auch in sich keinen Sinn ergibt, das ist der Payback. Und das hat aber nichts mit diesem Spirituellen. Das Spirituelle habe ich gar nichts gegen, dass sie natürlich an Geister glauben und dass der, wenn du rausgehst aufs Eis, dass du dann irgendwann nicht mehr allein bist und sowas, ist alles fein. Das hat für den Fall gar nichts zu tun. Sie haben eine Inuit umgebracht und sie haben sich gerecht. Und die haben das auf die Art und Weise gemacht, dass es halt überhaupt nicht plausibel ist. Also das allein
sind alles,
schon.
Ja, das sind alles Red Herrings.
Genau, ne? Und das meine ich ja. Die Folge 1 ist so viel Akte X, wie ich haben will. Weil du dich die ganze Zeit fragst, what? Da dreht der eine dieses Video beim Eierkochen und dann steht der andere da und dann fällt das Licht aus und sowas. Und all diese Dinge spielen überhaupt keine Rolle, weil einfach, die hatten einen Schlüssel, die sind da reingegangen und die Wissenschaftler hatten dann auch sofort Angst. Keiner kann sich wehren. Und die Frauen, weil sie Putzfrauen sind, können halt diese ganze Örtlichkeit von oben bis unten abputzen, sodass kein Fingerabdruck gefunden wird. Und der einzige vergammelte Kackfingerabdruck, der gefunden ist, ist von der einzigen Person im Ort, die man identifizieren kann, ohne dass man eine verfickte Analyse braucht, weil der fehlen vier Finger. Also Freunde, ehrlich. Nee.
Kurz zusammengefasst. Das macht's irgendwie noch besser, jetzt deine Analyse.
Das gefällt mir. Mal kurz zusammengefasst, weil das ja auch ein Speedberg ist und ich bin schon glücklich. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber danke Mo dafür. Ich beneide euch, dass ihr euch so habt von der Atmosphäre und dem Production Value und dem Setting tragen lassen. Wirklich, ich beneide euch dafür, weil das wäre halt genau das, was ich auch wollte. Ne? Also eigentlich hätte die Serie auch dümmer sein können und dann nimmt wirklich das alles raus, dann macht wirklich so einen Krimi-Plot und dann gibt's einen Mörder und der wird gesucht. Ich glaube, dann hätte das eine 7 von 10 oder sowas werden können, einfach weil es so geil dort ist. Moos Aspekte sind tatsächlich wiederum so interessant, da habe ich irgendwann, ich war tatsächlich der größte Depp hier in der Runde, ich habe nämlich bis zum Ende gedacht, nee, das ist jetzt nur noch mit den Putz, das macht, nee, die sind wirklich besessen von irgendeinem Lovecraft-Mythos, pass auf, gleich kommt die Farbe aus dem All. Und als das dann aber nicht passiert ist und die am Ende im Wohnzimmer standen und so hingenickt haben, habe ich gedacht, boah, nein, wirklich? Ich hätte Geld drauf gewettet. Und da hat es mir wirklich die Schuhe ausgezogen, weil ich gesagt habe, nein, komm, es ist nicht wirklich einfach nichts passiert. Weißt du, dann geht doch all in und macht wirklich, dann macht doch mal irgendwas aus dem All oder macht irgendwie was ganz Okkultes. Also geht das, was ihr in den anderen Staffeln andeutet, aber macht all in und testet mal, wie die Leute darauf reagieren. Aber das haben sie dann eben doch nicht gemacht. Und deswegen bin ich halt sehr enttäuscht. Und wie gesagt, weil ich nicht das bekommen habe, ich habe am Ende zwei gut gelaunte Detectives, die aus dieser Serie rausgehen. Nee, das will ich nicht. Ich will, dass die komplett fertig sind für den Rest ihres Lebens.
Das ist ja noch das große Mysterium, wo es jetzt die ganzen YouTube-Videos gibt. Wir erklären euch das Ende, denn ist die eine noch da und ist glücklich oder ist sie aufs Eis gegangen und ist jetzt einer von diesen bösen Geistern? Interessiert mich nicht die Wurst.
Nee, weißt die du, war auch ganz schlecht.
Wenn auch das wieder okay ist, dass sie am Ende, weil um sich herum bringen sich halt alle um, dann mache ich das auch. Dann soll sie das alles machen. Da ist alles schon kaputt gegangen. Also schlimmer als die Hausfrauen und die Tatsache, dass die das liegt wahrscheinlich an meiner Dummheit. Ich habe nicht ganz genau verstanden, warum diese Umweltverschmutzung notwendig war, um Eis zu schmelzen. Das kann mir wahrscheinlich auch keiner erklären, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und was für eine wunderbare, tolle DNA, die da angeblich im Eis gefunden haben, die die Menschheit retten kann. Was also rechtfertigt, dass die Leute da alle gekillt werden. Das bleibt ja komplett unbehandelt. Das ist einfach im Eis. Da müssen wir wahrscheinlich alle selber mal hinfahren. Ich kann das... Ich verstehe schon, warum man jetzt, wenn man das hört... Warum, also wenn sich das jetzt jemand angehört hat, der die Serie nicht gesehen hat, nur weil er uns gerne ranten hört, dann kann ich schon verstehen, warum jetzt vielleicht jemand getriggert wird, das sich anzugucken, weil man sich wirklich denkt, das kann ja so nicht gewesen sein. Das Problem ist nur, man schleift sich halt durch so 4 Stunden komplett unnützes Material. Also ich freue mich hier wirklich darauf und es wird bald passieren, da bin ich mir sicher, dass es einen Fancut gibt, der sich um das Mysterium, die Auflösung kümmert und den ganzen anderen Schmodder, so wie diesen jungen Polizisten mit seinem Vater und das ganze hin und her und Zip und Zap spielt alles über, und auch mit seiner Frau. Ein Tag hasst sie ihn, stellt die Koffer vor der Tür, nächster Tag knutschen sie im Auto. Es gibt keine Basis für weder das eine noch das andere. Sie sind im verfickten Nichts und sind verheiratet. Wo soll der denn hin? Wo soll sie denn hin? Dass diese ganze Station geil als mystisch aufgebaut wurde und dann ist die bescheuerte Lösung, dass die eine Luke haben, die einen Keller führt. Die Luke. Und da hat die Putze ein paar Daten gesehen und deswegen wird die gekillt mit dem einzigen Teil, das nur die Wissenschaftler haben. Also, das hätten sie auch nicht wegwerfen können mittlerweile. Nein, das brauchen wir noch zum Bohren. Ey, nee.
Ich versuch's mal einfach mal runterzubrechen. Wir haben, glaube ich, rausgearbeitet, dass wir viele dieser Sachen einfach auch Steven und ich, die es gut fanden, auch absolut nachvollziehen können. Denn, was ich sagen muss, das, was True Detective in 3 Staffeln lang ausgezeichnet hat, war zum einen eine ganz, ganz tiefe Charakterstudie und Entwicklung, wo immer der Fall hinten angestellt wurde, aber das Ganze so realistisch geerdet war, dass du auch alles, was an Polizeiarbeit, Ermittlung und Verwicklung da drin vorgekommen ist, auch richtig hochkarätisch glauben konntest. So, und die 4. Staffel macht all das nicht und konzentriert sich auf ein eher auf ein mystisches Setting mit ganz vielen Fragezeichen, mit ganz viel Atmosphäre. Das macht's richtig geil und vernachlässigt alles andere, was ich gerade als positiv genannt habe. Das muss man wirklich sagen. Aber wer das irgendwie annehmen kann und sich daran festhalten kann, der kann das sehr mögen. Also ich mochte es. Ich habe es gerne geguckt, auch wenn inhaltlich das Ganze echt unbefriedigend war. Aber ich habe es wirklich gerne geguckt und ich mochte auch irgendwie das Schauspielerische an sich, wenn du einmal die Charaktere angenommen hast. Auch wenn die dumme Entscheidungen treffen, die keiner nachvollziehen kann. Trotzdem, ich fand's sehenswert, ich mochte es gerne und kann über sehr große Schwächen hinwegsehen.
Also ich finde diese Diskussion auf jeden Fall immer sehr gewinnbringend, weil mir dann immer ein bisschen bewusster wird, wie ich eigentlich so eine Serie manchmal schaue. Also das ist so, dass ich nicht viel mitdenke, sondern mich einfach reinziehen lasse. Und bei vielen Dingen, die Mo jetzt angesprochen hat und wo er teilweise auch zu Recht richtig abgerantet hat, das sind ganz oft Momente, in dem irgendwas beim Schauen so ganz hinten in meinem Gehirn gesagt hat, oh, irgendwas ist jetzt komisch. Ich kann ja nicht genau sagen, was, aber ach, denk nicht drüber nach, schau einfach weiter. So läuft das ungefähr bei mir ab. Also ich kann das schon nachvollziehen, wie gesagt, zu ganz großen Teilen, was Mo jetzt hier auch gesagt hat. Und das sind sicherlich negative Dinge, die man dort mit einbeziehen muss. Und ich glaube, der ein oder andere da draußen wird es genauso sehen. Aber es gibt auch die Reviews, ich habe sie gelesen, die sagen, das ist die beste Staffel seit der ersten. Pui. Also es ist da tatsächlich sehr gespalten generell. Und ich glaube, das haben wir jetzt hier auch ganz gut abgedeckt.
Wisst ihr, was auch gespalten ist? Das Gletschergrab. Ein Film, der sehr, sehr ähnlich ist leider zu dieser Serie und auch ähnlich aussieht. Und ich glaube, ich sogar noch ein kleines bisschen besser fand.
Ui. Oh je. Das ist ein Urteil.
Oh Gott.
Dein Name war wenigstens das, lustig.
Und das, obwohl Wotan Wilke Möhring dort einen absolut schlechten
Auftrag gespielt hat. Ganz im Ernst, der hätte auch um die Ecke kommen können, mich hätte nichts mehr gewundert.
Naja.
Ja. Wenn Putzfrauen SWAT-Fähigkeiten haben, dann wundert mich auch nichts mehr. Dann hätte ich auch Wotan genommen.
SWAT-Fähigkeiten. Musst du auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Möglicherweise. Naja, ich danke euch, ihr Lieben. Das hat, glaube ich, uns und auch denen, die uns zugehört haben, ob sie es nun gesehen haben oder nicht, glaube ich, viel gebracht, auf die eine oder andere Weise. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns mit Tschüss, Ciao.
Und goodbye.
Bleibt
spoilerfrei.
Spoilvengers, yes. Assemble.
Als wenn es einstudiert wäre.
Ab ins Night Country.
Das ist gut.